Tour und das wurde gemacht von adligen Söhnen, die am Anfang der Adoleszenz, zu Beginn der Adoleszenz, sich auf Reisen begaben mit einem Tutor, der sie bildete vorher schon im Vorhinein und vorbereitete auf diese Reise. Und dann hat man auf, man muss sich vorstellen, sehr beschwerlichem Weg Europa bereist und auch so einen Kanon gehabt. Der war nicht fixiert, aber es gab Sehenswürdigkeiten in ganz Europa, die man gesehen haben musste. Also man musste sowieso die Alpen überqueren, wenn man nach Italien wollte. Man musste den venezianischen Karneval erlebt haben, in Rom das Kolosseum einmal gesehen haben. Und dann gab es eben die verschiedensten Orte, zum Beispiel auch Neapel, die Musikstadt, die man dann bereist hat. Und dann kam man zurück an seinem Fürstenhof, dann ging es ans Regieren meistens und man brachte dann sein Wissen über Kunst, Literatur, Architektur, die Musik der Zeit mit, hat vielleicht tolle Sänger live gehört in Theatern in Italien und hat die vielleicht sogar mitgebracht an seinen Hof. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Tour gewesen, von der wir auch heute noch zehren.
Und immer wieder als Sehnsuchtsort und Ziel ist es eben Italien. Ich glaube, das klang schon gerade ganz gut aus dem, was Sie sagten, heraus. Worin besteht denn das Erfolgsrezept, würden Sie sagen, der Brocken italienischen Oper, um die es ja heute Abend bei dem Eröffnungskonzert tatsächlich auch geht? Die war sowas von innen.
Ja.
Warum?
Naja, die Oper ist ja erst einmal in Italien geboren. Also es gab da diese Zusammenkunft der Fiorentina Camerata, wo man überlegte, also das griechische Schauspiel, die Tragödie, wurde wahrscheinlich gesungen, hat man angenommen. Später hat man festgestellt, dass es ein Fehler war, aber egal. Und dann kam es eben zu den ersten Opern um den Beginn des 17. Jahrhunderts mit Claudio Monteverdi. Und so ist in Italien eigentlich die Oper überhaupt als Gattung geboren wurden und machte dann einen Siegeszug durch ganz Europa. Der italienische Stil ist sehr singend, sehr rhetorisch und affektvoll. Was meint das? Das meint, dass die Gefühle, die Sprache ausdrückt, die Poesie, von der Musik untermalt werden sozusagen. Und das macht, glaube ich, diesen Erfolg aus. Auf der anderen Seite auch die enorme Farbigkeit und Virtuosität der Instrumente.
Wahrscheinlich war sie auch deswegen unglaublich niedrigschwellig, also für das ganz normale Publikum und nicht unbedingt nur für gebildete und höherstehende in einer Klassengesellschaft, höherstehende Menschen, weil sie eben so verständlich und nachvollziehbar ist. Auf dem Programm in den kommenden zwei Wochen des Festivals stehen 42 Veranstaltungen. Lassen Sie uns da mal ein bisschen draufschauen. Können Sie uns sozusagen einen Bogen spannen, was wird alles zu erleben sein?
Also jetzt am Wochenende gibt es noch ein Open Air auf dem Alten Markt, weil es uns auch sehr wichtig ist, sozusagen mitten in der Stadt sichtbar zu starten. Und wir haben ja auch das beste Wetter im Moment. Und da gibt es eine italienische Reise. Ich bin mit dabei mit dem Ensemble 1700, Avi Avietala, der Mamelodoline, Giulia Semenzato, die Sopranistin. So ist der Start. Und dann gibt das Motto Grand Tour natürlich mehr her als nur die Kavalierstour. Es geht auch um Expeditionsreisen, also Alexander von Humboldt, der bis nach Südamerika reiste, also wo es schon in Richtung Erforschung geht, auch sehr fremder und exotischer Länder. Es geht ein bisschen zum Tourismus und wir blicken auch zurück in die Zeit des Mittelalters, zum Beispiel mit Oswald von Wolkenstein, der unglaublich lange Reisen unternommen hat und auch in seinen Liedern davon erzählt, das Ensemble Persona mit Sabine Lutz wird er mit dabei sein. Und die weiteste Reise, die ist wahrscheinlich die indische Reise, ganz am Ende des Festivals. Indian Swan Lake heißt das Open Air an der Maubay Allee mit Arte del Mondo unter der Leitung von Werner Erhards. Und die haben in Indien ein Projekt gestartet mit indischen Tänzern und Instrumentalistinnen und Instrumentalisten und einem Barockorchester und spielen Schwanensee von Tschaikowski, neu zusammengesetzt in dieser Mythos. Existiert auch tatsächlich in der indischen Märchenwelt.
Sie haben sich für dieses Jahr unter anderem eine Operninszenierung vorgenommen und ein Gesprächskonzert, für das der Blockflötist Maurice Steger anreisen wird. Was für ein Projekt haben Sie sich selbst genau da, aufgebürdet?
Ja, also mit Maurice zusammen spiele ich in der Ovid-Galerie, in der schon Friedrich der Große die Flöte gespielt hat. Also ein sehr flötenfreundlicher Raum. Und wir treffen auf Christoph Martin Vogt her. und haben mit ihm ein Gespräch über die Kontur, weil er ist ein echter Spezialist. Er wird dann von der Gräfin von Lichtenau erzählen, die als erste oder eine der ersten Frauen überhaupt auch so eine Kontur machte von Potsdam aus und dann ihrem Friedrich Wilhelm II. Dann alle möglichen Souvenirs mitgebracht hat. Und wir plaudern dann und in der zweiten Hälfte geht's dann als Flöte spielen und wir haben ganz viele Souvenirs aus verschiedensten Ländern im Gepäck. Maurice Steger hat auch selber eine CD aufgenommen, Souvenir d'Italie. Und ich glaube, er wird viel zu erzählen haben. Und das andere Projekt ist die Oper, eine Oper von Steffani, der in Hannover unter anderem als Hofkomponist wirkte und den Sophie Charlotte, also die Großmutter von Friedrich dem Großen, dort kennenlernte. Und dann verband die beiden eine lebenslange Freundschaft, zum Schluss Brieffreundschaft. Und dieser Orlando Generoso von Steffani ist ein hochbarockes, unglaublich fulminant farbiges Werk, was wir in die Pflanzenhalle des Orangerie-Schlosses bringen. Also auch ein ganz besonderes der Ort, wo wir manchmal Oper spielen. Im Moment ist das Schlosstheater ja geschlossen und was auch eine ganz, ganz fantastische Akustik hat. Mhm.
Kommen wir nochmal auf das Festival-Motto. Das hat noch ganz andere Facetten. Auch die Musikfestspiele werden selbst mobil sein, Mobilität anbieten. Inwiefern?
Ja, einmal haben wir natürlich traditionsreich das Fahrradkonzert, was es schon seit sehr langer Zeit bei den Musikfestspielen gibt. Das Fahrradkonzert meint, dass man sich aufs Rad schwingt. Es gibt drei Touren, eine sehr ausgedehnte, wo man viel mitkriegt von Potsdam, eine mittellange und dann eine für Familien, mit, wo man auch Kinder mitbringen kann. Und da geht es an ungewöhnliche Orte, wo man vielleicht Musik noch nicht erlebt hat, eine Whisky-Destillerie oder eine Braumeisterei und ein Theater auf Rädern zum Beispiel und kann an der frischen Luft sich ertüchtigen und zusätzlich noch Musik hören. Das andere Format ist neu. Wir haben Erik Boskraf, den Blockflötisten, mit an Bord, der ein passionierter Marathonläufer ist. Und er wird eine Führung laufen mit einem Führer durch die Parks zusammen und dann auch Flöte spielen. Ich hoffe, dass ihm da nicht die Puste ausgeht, aber ich glaube nicht. Und das ist sozusagen ein laufendes Format jetzt zum ersten Mal.
Also Fahrradfahren, Schiffstouren habe ich auch noch gelesen, Fahrradkonzert, klar. Ja. Wander- und Joggingkonzerte, also es darf dann durchaus auch sportlich werden. Sie erwarten Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt. Wonach halten Sie denn im Laufe Ihrer Planung immer so Ausschau? Wer ist alles warum eingeladen?
Das ist eigentlich so ein Mix. Also manches sind alte Bekannte, die hier auch immer wieder auftreten und sozusagen zur Tradition schon gehören des Festivals. Und dann sind wieder neue Namen mit dabei. Zum Beispiel jetzt Renno van Mechelen mit den Tageszeiten von Telemann, der mit seinem Ensemble kommt. Da freue ich mich sehr auf dieses Konzert in der Friedenskirche. Wir haben junge Künstler, jedes Mal neu ausgewählt zu den Lunchkonzerten. Das ist ein Wettbewerb, ein Ensemble-Wettbewerb, wo das beste Ensemble dann eine Eigenproduktion kriegt im Jahr darauf. Und da sind viele Leute auch schon hervorgegangen, die dann große Karrieren gemacht haben. Es gibt auch Kinderkonzerte, also Musikvermittlungskonzerte, einen Opernworkshop. Also wir versuchen wirklich, das Publikum und die verschiedenen Teile des Publikums anzusprechen mit diesem Programm.
Und auch generationsübergreifend. Ich glaube, das ist schon dabei rumgekommen. Es wird auch ein Jubiläum gefeiert, der 300. Geburtstag von Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten in Druck, muss man dazu sagen. Was genau ist da geplant?
Es gibt ein Konzert mit Shunsuke Sato als Solo-Violinisten in der Friedenskirche. Und das EUBO, also European Baroque Youth Orchestra, wird spielen unter seiner Leitung. Die Vier Jahreszeiten sind ja auch quasi auf Grand Tour gegangen, weil sie überall gespielt wurden und im Druck erhältlich waren. Also das war so ein Renner wie Yesterday von den Beatles sozusagen. Und deswegen werden wir das gebührend feiern, das Jubiläum.
So ein Festival ist auch immer ein Ort für Begegnungen. Und Sie haben schon den Nachwuchs und den Wettbewerb angesprochen. Damit verbunden also, dass dann im kommenden Jahr ein eigener Abend kreiert wird, wer als Gewinner hervorgeht. Auch und vor allem für Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, ist ganz wichtig, sich auf Festivals zu begegnen. Sind hier denn tatsächlich auch manchmal schon Projekte entstanden, die irgendwann später irgendwo anders fruchteten?
Ja, also sehr oft gibt es auch neue Kombinationen, wie zum Beispiel heute Abend im Eröffnungskonzert habe ich vorgeschlagen, dass die spanische Traversflötistin Laura Quesada mit dabei sein könnte. Und das hat das Och-Orchester sehr gerne angenommen, diese Idee. Und ich habe dann mal nachgefragt und sie haben gesagt, ach, wie wunderbar, und wir kannten uns noch nicht. Und oft entstehen dann aus solchen neuen Konstellationen auch längere Zusammenarbeiten, und das ist sehr schön. Wir haben hier auch schon Improvisationscamps gemacht, wo verschiedenste Musiker aus den verschiedensten Fächern auch zusammengekommen sind. Und das ist sehr wichtig, auch die Zeit, dass man zwischendurch mal einen Kaffee hat oder ein Abendessen. Und es sind so viele Veranstaltungen zur gleichen Zeit, dass man wirklich auch aufeinander trifft und sich freut, wenn man sich sieht.
Das Och-Orchester haben Sie gerade angesprochen, das den heutigen Eröffnungsabend gestaltet. Was macht dieses Orchester für Sie so besonders?
Ja, es ist erstmal eine sehr starke Leiterin, Martina Pastusnak, Barockgeigerin ihres Zeichens, die das Ensemble musikalisch leitet. Und sie waren auch hier schon zu Gast mit einem romantischen Programm, jetzt eben mit diesem barock- und frühklassischen Programm um Charles Burney. Sie hat unglaublich viel Feuer, die Martina, und das Orchester spielt unglaublich farbig und mitreißend und hat sehr viel Erfahrung mit der Oper, weil sie eben auch viele Opern spielt. Zum Beispiel auch auf dem Bayreuth Barock Festival. Und deswegen freut es mich sehr, dass Sie hier mit dem Max Emanuel Cencic kommen, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne, aus seiner Wiener Zeit auch noch. Und jetzt ist er überall auf der Welt zu Gast als wirklich bekannter Countertenor und hat eine riesengroße Karriere gemacht und ist jetzt auch selber künstlerischer Leiter von
Aktuell Festival. Und führt auch Regie, habe ich gelesen, genau. Also ein sehr umtriebiger Mensch. Und diese Kombination sind es wahrscheinlich, die Sie auch persönlich dann erfreuen, wenn Sie dann tatsächlich zum Tragen kommen, auf die Bühne kommen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Spaß in den kommenden Tagen. Danke, Dorothee Oberlinger, künstlerische Leiterin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
Dankeschön.
Ja, ich hatte auch die Gelegenheit, mit Martina Pastuschka vom Och-Orchestra zu sprechen. Sie haben das Ensemble im Jahr 2012 gegründet. Mit welcher Idee genau?
The idea came to my mind after playing in many, many different ensembles in Europe. And what I found, and what it was somewhere there quite deeply in my heart and in my body, I would say, is that we never had in Poland this thing, which means let the music be so dancing as much as it can be. So let actually the dance and the body movement and the physicality of human being lead us. After all these years that we know of early music, of knowing the, you know, the treatises, of having the knowledge, to choose something that is so much more connected with body and with dancing. So even musicians who do not dance on a regular basis, they are not in the modern dance or nothing, they can actually feel together and work together under a violin playing and dancing together, having the same pulse.
Die Idee kam eigentlich, nachdem Martina selbst als Geigerin in sehr vielen Ensembles in Europa gespielt hat und diese Erfahrung machte der Körperlichkeit, auch der alten Musik, in der alle stehen, auch sie als Geigerin stand und die Leitung steht. Und das hat was sehr Körperliches, Sinnliches, Physisches. Und diese Physis, dieses Sinnliche, dieses Körperliche, dieses Tänzerische geradezu, das wollte sie gerne auch in Polen etablieren, denn sie hat festgestellt, ein solches Ensemble gab es damals noch gar nicht. Und so kam die Idee auf, eben ein solches zu gründen, einfach um die Musik ganz anders zu spüren. Und seither sind sie viel unterwegs als eines der führenden Orchester der historisch informierten Aufführungspraxis. Sie sind auch berühmt in der Szene für ihre Wiederentdeckungen von vergessenen Barockopern. Wo werden sie eigentlich in der Regel fündig? Wo genau suchen und wühlen sie?
So what is interesting and changed very much with computer and internet is that you, once you know about something, because you know from lexicon and you actually sort of check and know what composers, what kind of operas they wrote, you may possibly always write an email and actually ask if that is in the possession of certain libraries. I think the time when we visited, when all this amazing first early music, this let's say this magnificent first players had to go and travel and spend years or, you know, weeks, years in the libraries. I think it's sort of gone because we can always ask to digitalize the pieces we want. It's now more about how much you know and how much you synthesize from the knowledge and how much you connect the dots, I would say.
Mm.
So, of course, it's all connected with situation, with also with political situation. You know, we've got situation that periodically we got some slightly more nation-oriented governments, and then the money goes to some of the discoveries that are connected with history of that country. And that was precisely the time that I thought Gizmondo Re di Polonia would be fantastic and would get enough support. There is another one, Venceslao by Caldara, Venceslao, also Re di Polonia, King of Poland. And that all goes a little bit with the wave of the politics. But then there is another wave of actually looking at things behind and, you know, a little bit further than just our heritage. And that is a chamber music like Joseph Marchand in a small setup that we did, French music, and many others. So there is space for it. And I believe that if you connect well the ideas of the world, of the politics, of the social movements around, you do find a way how to navigate the ensemble and the repertoire.
Interesting point. Also very political in the sense of how to practice culture under certain circumstances. Also eine sehr ehrliche Antwort auch, wie man Kultur pflegt unter unterschiedlichen politischen Vorzeichen. Es ging vor allem darum, dass heutzutage so eine Recherche per Computer, Internet ja gar kein Problem mehr ist. Es geht vielmehr um das Wissen, das man eben in Lexika vielleicht noch mal gelesen hat über irgendeinen Komponisten, der gewisse Werke geschrieben hat, den man danach geht und dann kann man eine Anfrage digital stellen bei irgendeiner Bibliothek und muss nicht mehr reisen, so wie es früher der Fall war und in den Archiven, Bibliotheken selber suchen, hat vielleicht auch eine etwas, ja, wie soll ich sagen, eine Seite, die nicht ganz so aufregend ist, aber es geht vielmehr um dieses Wissen und darum, Informationspunkte miteinander zu verknüpfen, um dieses Wissen dann tatsächlich auch in Form einer Anfrage zu stellen. Und des Weiteren geht es auch darum, Kultur zu produzieren unter unterschiedlichen politischen Umständen, also in Zeiten, als in Polen eben eher das Nationalistische vor kurzem noch angesagt war, da hat die Künstlerin Martina Pastuszka gesagt, okay, dann gucke ich alles, was mit Polen irgendwie verknüpft ist, in den Werken mir mal genauer an. Vielleicht gibt es da noch was zu entdecken. Inzwischen steht der Wind zum Glück, kann man sagen, wieder ein wenig anders. Und man schaut auch ein bisschen mehr wieder über den Tellerrand hinaus. Das Interesse also auch für europäische oder überhaupt in der Welt verstreute, vergessene Werke ist wieder größer. Und so finden sich dann auch entsprechende Ressourcen im Kulturbetrieb und Unterstützung. Heute Abend sind Sie hier im Programm mit einem durch und durch europäischen Musikprogramm zu Gast. Was macht den Abend für Sie besonders?
Actually, whatever we play today, whatever piece we play, it is some sort of German-speaking country's music. And it is interesting how in 18th century, in the times around 1750, 1760, the German music was so rich in styles. We've got the Kalan style, the Berliner style, no? I mean, that comes actually from here, from Potsdam. Yeah. So it's ground overtures. The Prussian style. And it's magnificent, and it's also highly conceptual. There are fantastic fugues. They are really like a construct, you know, like somehow so Germanic in its conceptual construction beauty. Then Miss Liveczek, who was trained in Austria, also in one of these German-speaking lands, there is like almost like an opera, like a good Italian opera. Kohout, Czech composer that we don't know much about, but apparently he made a fantastic short but really good career. He was à la mode in Paris, and that's his symphony actually was in one of these sets of symphonies called La Musica Germanica. La Musica Germanica, so that's what is the title of it. And Kohout probably published his symphony there. Fantastic music, super sparkling, almost like a Mannheim style. And all these pieces together with Hasse arias, with Max Jencic, I would say there is something between gallant and well, good construct and fantastic Italian singing and the operatic world. And that is all what all these German-speaking lands offered in Europe in the second part of the 18th century.
Martina Pastuschka hat gerade ein wenig geschwärmt für diesen, sie würde fast sagen, deutsch, kulturell deutschen oder die deutsche Ausprägung in der Musiksprache gestalteten Werke. Germanisch könnte man das vielleicht auch übersetzen, was sie gerade sagte. Eigentlich egal, wo man hinschaut, ob hier sozusagen nach Preußen, aber auch nach Österreich, damals zumindest, oder eben eher auf die tschechische Seite. All diese Komponisten, Grauen, Hasse, Kohout, sie verstanden es wunderbar, sehr vielfältig zu spielen mit den unterschiedlichen Stilen ihrer Zeit. Aber da gibt es eben auch ein sehr germanisches Element des gut Konstruierten. Manchmal ist die Ausprägung ein wenig gen italienischer Oper, sehr galant, sehr spritzig. Manchmal geht es eher ja in andere Richtung und Französisch etwa. Aber dennoch die Vielfalt der Ausprägung dieser deutsch, kulturell deutsch inspirierten Musik ist einfach für Sie wahnsinnig aufregend. Martina Pastuschka, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend.
Danke.
Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, sie leben auch und vor allem von den Orten, an denen sie stattfinden. Orte, die Christoph Martin Vogt, Herr Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, besonders gut kennt. Ihn begrüße ich nun bei mir. Schönen guten Abend, hallo.
Schönen guten Abend.
Welche Rolle spielen die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci für Sie und den alljährlichen Veranstaltungskalender dieser so besonderen Gebäude, Parks und Gärten?
Also für uns, für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, ist das mal ein großer Höhepunkt im Sommer. Wir freuen uns da mal sehr drauf. Und zwar, weil die Musikfestspiele so eine Gelegenheit sind, wo die Orte nochmal ganz anders, also ganz buchstäblich zum Klingen kommen, wo andere Seiten an ihnen nochmal wieder erweckt werden, wo sie andere Emotionen auslösen können, wo man es nochmal viel intensiver den Ort erlebt, nicht nur hört, sondern dann auch sieht und riecht zur selben Zeit. Das sind ganz wunderbare Momente in den Schlössern und in den Gärten. Und wir freuen uns sehr, dass das Programm auch jedes Jahr ein bisschen anders ist, immer wieder neue Orte entdeckt, sich sehr genau auf die Orte einlässt. Das ist sehr liebevoll und sehr schön und deshalb auch immer ein besonderes Erlebnis.
Das hat uns Dorothee so, der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Ja, das Gespräch, das müssen wir jetzt hier leider beenden an dieser Stelle. Christoph Martin Vogt haben wir hier gehört, denn die Pause ist zu Ende und die Friedenskirche in Potsdam hat sich gefüllt. Wir warten jetzt auf die Eröffnungsrede, die kommt heute von der Musikwissenschaftlerin Professor Silke Leopold, die unter dem Titel Einsicht, Geschmack und Unparteilichkeit läuft.
Meine
über
Damen und Herren,
Charles Burney
wissen
wird sie sprechen.
Warum der Regenschirm auf Englisch Umbrella heißt? Das Wort geht zurück auf Thomas Coriat, einen Engländer, der Anfang des 17. Jahrhunderts Europa bereiste und bei den Bauern in Italien ein ausgefallenes Gerät sah. Das bestand aus einem hölzernen Gestänge und ledernen Segmenten. Man konnte es zusammenklappen und wie einen Baldachin über sich aufspannen, um vor der Sonne geschützt zu sein. Umbrella, Umbra, kleiner Schatten hieß dieses Gerät, so schrieb Coriat in seinem 1611 gedruckten Reisebericht. Und er gab damit einem später weiterentwickelten Gegenstand einen Namen, der in England, was nicht weiter überraschend ist, eher gegen Regen als gegen Sonne schützte. Thomas Coriat gilt als Vater der Grand Tour, jener mehrmonatigen, bisweilen auch mehrjährigen Bildungsreise, die ein junger Adliger seit dem 17. Jahrhundert zu absolvieren hatte, um seinen Horizont und seinen Geschmack zu erweitern, als besserer Mensch zurückzukehren und seinem Staat fürderhin zu dienen. Absonderlichkeiten wie der kleine Schatten oder so exotische Früchte wie die Wassermelone, die nördlich der Alpen unbekannt war, dienten der Horizonterweiterung ebenso wie der Besuch von bedeutenden Kirchen oder Opernaufführungen. Und da das Prestige eines Adligen auch an der Größe seiner Entourage, man beachte das Wort, gemessen wurde, bekam so mancher, der es sich sonst nicht hätte leisten können, die Gelegenheit, als Begleitung nach Frankreich und Italien mitzureisen, darunter zahlreiche Musiker. Sie sorgten für die Abendunterhaltung ihres Herrn und durften sich selbst weiterbilden, indem sie bei den ortsansässigen Komponisten Unterricht nahmen. Aus der exklusiven, weil finanziell herausfordernden Grand Tour wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts so etwas wie ein frühes Phänomen des Massentourismus, als auch die betuchten bürgerlichen Familien ihre Söhne auf Reisen schickten und die besuchten Länder, namentlich Italien, für eben diese Besucher aus dem Norden eine Infrastruktur aus Unterkünften, ortskundigen Führern, Souvenirs aller Preisklassen bereitstellten und auf diese Weise viel Geld verdienten. Venedig, Rom und Neapel waren die meistbesuchten Städte, Komponisten wie Scarlatti, Vivaldi oder Corelli die gesuchtesten Komponisten. Georg Friedrich Händel aus Halle und Johann Adolf Hasse aus Bergedorf hatten sich früh zum Studium nach Italien aufgemacht und mit den dort gewonnenen Fertigkeiten die Grundlage für ihre Karrieren in Dresden und London geschaffen. Einer, der die Gelegenheit, seine Fähigkeiten in Italien zu vervollkommnen, ebenfalls beim Schopfe ergriff, war Johann Joachim Quanz, der Flötist, Flötenlehrer Friedrichs II. Von Preußen und hochbezahlter Komponist von Hunderten von Flötenkonzerten und Sonaten. Er schloss sich Mitte der 1720er Jahre dem am Dresdner Hof tätigen Grafen von Lagnasco an. Als dieser nach Italien reiste, blieb ein paar Monate in Rom und Neapel und kehrte mit einem Sack voller neuer musikalischer Erfahrungen zurück. In Neapel wollte Quanz unbedingt Alessandro Scarlatti kennenlernen und bei ihm Unterricht nehmen, und er bat Hasse, sich bei Scarlatti bei ihm zu verwenden. Doch Scarlatti war zunächst störrisch und meinte: Sie wissen, dass ich die blasenden Instrumente nicht leiden kann, denn sie blasen alle falsch. Es gelang Quanz aber doch, Scarlatti von seinen Qualitäten zu überzeugen, und nicht nur ihn. Friedrich II., König von Preußen, holte ihn, kaum dass er den Thron bestiegen hatte, 1741 an seinen Hof und sorgte mit Privilegien und Geld dafür, dass Quanz mehr als 30 Jahre bis zu seinem Tod 1773 in Berlin und Potsdam blieb. Besser hätte er es tatsächlich nirgendwo treffen können. Auf der Grand Tour waren die jungen Herren dazu angehalten, ihre Reiseerlebnisse aufzuschreiben. Dabei fand so manche musikalische Absonderlichkeit Eingang in die Tagebücher. Die umfangreichsten und auch wichtigsten Beobachtungen zum Musikleben stammen allerdings von Charles Burney, keinem Grand Touristen, sondern einem englischen Musikgelehrten mit unstillbarer Neugier auf alles, was klang und tönte. Egal, ob es eine englische Orgel, ein römischer Kastrat oder eine neuseeländische Nasenflöte war. Irgendwann hatte der 1726 geborene Burney den Entschluss gefasst, eine Musikgeschichte zu schreiben, eine der ersten überhaupt, und er beschloss, überall in Europa Material dafür zu sammeln und an Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen. Seine erste Reise 1771 führte ihn nach Frankreich und Italien. Auf der zweiten Reise 1772 widmete er seine Aufmerksamkeit Deutschland, den Niederlanden und Flandern. Zwischen 1776 und 1789 erschien dann seine Musikgeschichte in 4 Bänden. Auch er folgte zunächst den Reiserouten der üblichen Grand Tour. Doch was ihn interessierte, waren weder die Kunstdenkmäler noch die Netzwerke staatstragender Persönlichkeiten, sondern nahezu ausschließlich die Musik. In seinen Reiseaufzeichnungen berichtete er von der Musik, die er hörte, von den Handschriften älterer Musik, die er in fürstlichen und päpstlichen Archiven studieren durfte, und von den zahllosen Gesprächen mit berühmten Musikern, die er auf seinen Reisen traf. Etwa den einst weltberühmten Kastraten Farinelli in seinem Alterssitz in Bologna oder die junge Cembalistin Marie-Angélique, die Tochter von Denis Diderot in Paris. Ohne Burnys Aufzeichnungen wären unsere Kenntnis der Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts um einiges ärmer. Und vieles von dem, was er schrieb, hält nicht nur der wissenschaftlichen Überprüfung aus der historischen Distanz statt, sondern deckt bzw. ergänzt sich auch mit anderen Berichten. So schwärmte Burney in Rom von einem Sänger aus der päpstlichen Kapelle namens Cristoforo, den er mehrfach wegen seiner außergewöhnlich schönen Stimme und seiner nicht minder außergewöhnlichen Interpretationskunst lobte. Denselben Cristoforo finden wir dann nur wenige Jahre später in einem Bericht des Potsdamer Malers Johann Gottlieb Puhlmann wieder, allerdings in anderer Funktion. Puhlmann, der sich seit 1774 in Rom aufhielt, berichtete seinen Eltern, die hier in Potsdam wohnten, von dem berühmten Kastraten Cristoforo und er schrieb dann weiter: Er ist nicht nur ein Sänger, sondern auch ein Geistlicher. Hier sind viele Kastraten, die die Messe lesen. Und da die, die dem Herrn dienen, kein Glied mangeln muss, so tragen sie das, was ihnen fehlt, an einem seidenen Band vor der Brust. Über derartiges hatte Burney den Mantel des Schweigens gebreitet. Dass Potsdam ein Zentrum war, das es auf seinen musikalischen Reisen zu besuchen galt, war Burney klar, denn die musikalischen Interessen des Preußenkönigs waren weithin bekannt. Burney wurde denn auch nicht müde, den König zu bewundern, als er zu einem von dessen Auftritten gebeten wurde. Und jetzt zitiere ich: Die Musik begann mit einem Flötenkonzerte, in welchem der König die Solosätze mit großer Präzision vortrug. Seine Embouchure, also sein Ansatz, war klar und eben, seine Finger brillant und sein Geschmack rein und ungekünstelt. Ich war sehr erfreut und sogar erstaunt über die Nettigkeit seines Vortrags. Kurz, sein Spielen übertraf in manchen Punkten alles, was ich bisher unter Liebhabern oder selbst von Flötenisten von Profession gehört hatte. Seine Majestät spielten drei lange und schwere Konzerte hintereinander und alle mit gleicher Vollkommenheit. Diese Konzerte, die Burney hörte, stammten aus der Feder von Johann Joachim Quanz. Und auch wenn Burney der Meinung war, dass diese 20, 30 oder 40 Jahre alten Kompositionen ein wenig in die Jahre gekommen waren, so kam er doch nicht umhin, den mittlerweile 76-jährigen Quanz für seine Klugheit und seinen Geschmack zu bewundern. Und den König für die Treue, die er seinem alten Lehrer hielt. So schrieb Burney dann in seinen Aufzeichnungen: Außer den 300 Konzerten, welche seine Majestät nach der Reihe spielt, hat er beinahe ebenso viele Solos, welche eben auf die Art an die Reihe kommen. Einige hundert ungefähr davon hat der König selbst gemacht und die übrigen sind vom Herrn Quanz. Der Aufenthalt in Potsdam und insbesondere die Gespräche mit Quanz gehörten zu den Höhepunkten von Burneys musikalischer Reise durch Deutschland. Und so angetan Burney von der Stadt Potsdam und von dem neu erbauten Schloss Sanssouci, dem neuen Palais auch war, ausgerechnet den preußischen Militärmarsch, diesem konnte er ausgerechnet wenig abgewinnen. Ich zitiere wieder: Von Herrn Quanzen ging ich nach der Parade und hoffte, dass ich sowohl Kriegsmusik in ihrer höchsten Vollkommenheit hören, als Kriegsübung und Disziplin sehen würde. Ich fand aber nicht, dass die preußischen Märsche seit dem Antritt der Regierung des itzigen Königs nur einen Schritt zur Neuheit oder Verbesserung getan hätten. Denn weder die gespielten Stücke noch die Instrumente, worauf sie gespielt wurden, hatten etwas Vorzügliches. Bis der vierte und letzte Band von Burneys Musikgeschichte erschien, sollten noch einmal einige Zeit vergehen. 1789, 17 Jahre nach seinem Potsdamer Besuch und 3 Jahre nach dem Tod des Preußenkönigs, erinnerte er sich noch einmal seiner Potsdamer Erfahrungen. Das Kapitel gegen Schluss des Buches, das Kapitel über German Dilettanti, also deutsche Amateure, eröffnete Burney mit Friedrich II., dem musikalischsten und höchstgeborenen unter diesen Dilettanten, und mit seinem Flöten- und Kompositionslehrer Quanz. Und er trug noch einmal alles zusammen, was er seinerzeit von Quanz und über Quanz in Potsdam in Erfahrung gebracht hatte. Sodann fügte er hinzu, dass der König, nachdem er seine vorderen Zähne verloren hatte, das Flötenspiel aufgegeben und überhaupt jegliches Interesse an der Musik verloren hätte. Was er als Beweis dafür wertete, dass Friedrich Pimmer sein eigenes Musizieren geliebt habe. Charles Burney veröffentlichte seine Reiseberichte 1771 und 1773 in englischer Sprache. 1772 und dann gleich 1773 wurden sie ins Deutsche übersetzt. Was sage ich übersetzt? Johann Joachim Christoph Bode, der den zweiten Band über Deutschland und die Niederlande übertrug, fand das Buch offenbar so miserabel und den Verfasser so unfähig, dass er als Vorrede einen Verriss und am Ende des Buches einen Wust von beckmesserischen Korrekturen hinzufügte. Das hatte der Übersetzer des ersten Bandes, Christoph Daniel Ebeling, ganz anders gesehen. In seiner Vorrede zum Reisebericht über Frankreich und Italien attestierte er Burney Einsicht, Geschmack und Unparteilichkeit. Ein Urteil, dem der Autor sicherlich erfreut zugestimmt hätte, wenn er denn des Deutschen mächtig gewesen wäre. Vielen Dank.
Die Musikwissenschaftlerin Professor Silke Leopold. Einschlägige Werke zu Komponisten und Musikwerken hat sie geschrieben, wurde vielfach ausgezeichnet und hat uns mitgenommen, ja, in das Tun von Charles Burney. Sein Reisetagebuch ist heute das Programm hier bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci, dem Eröffnungsabend mit dem Och-Orchester, das heute zu Gast ist und weiter Station machen wird durch Europa mit Karl Heinrich Graun, Johann Adolf Hasse, Quanz, Porpora, Händel und viel mehr. Und es startet mit einer Ouvertüre zur Oper Cleopatra e Cesare von Karl Heinrich Graun. Das polnische Och-Orchester unter der Leitung von Martina Pastuszka. Es stimmt noch einmal, die Darmsaiten, ja, da ist jede Menge Dynamik, zumal bei einem so heißen Sommerabend wie heute Abend hier in der Potsdamer Friedenskirche. Da muss regelmäßig nachjustiert werden. Aber jetzt ist auch das getan und wir können uns freuen auf weitere europäische Stationen, die auch für Charles Burney von Wichtigkeit waren, wie wir gerade hörten. Karl Heinrich Graun macht den Auftakt zu diesen nächsten Stops mit einer Opernouvertüre. Hier wird im Übrigen im Stehen gespielt. Die historische Aufführungspraxis sieht das vor. Die Lebendigkeit in und an der Musik ist von größter Wichtigkeit. Das hat uns ja auch die Ensembleleiterin Martina Pastuszka im Interview gerade hier auf Radio 3 verraten. Ja, den zweiten Teil dieses Abends in der Potsdamer Friedenskirche eröffnet hat Karl-Heinrich Graun eine Ouvertüre, und zwar zur Oper Cleopatra e Cesare. Das Orchester ist heute Abend zu Gast für die Eröffnung, und ein weiterer Gast betritt nun die Bühne, der gefeierte Countertenor Max Emanuel Zenčić mit einer Johann Adolf Hasse Arie steht nun auf dem Programm aus der Oper L'Olympiad. Vielleicht eine Liedzeile, Arienzeile daraus. Das ganze Leben ein Meer, wohl wacht als Steuermann über uns Vernunft. Der Countertenor Max Emanuel Zenčić. Übrigens, seit über 40 Jahren ist er auf der Bühne. 48 Jahre alt ist er jetzt. Ja, warum dies? Er war Mitglied und Solist der Wiener Sängerknaben. Heute gefeierter Countertenor, international unterwegs. Sie können sich jetzt auf einen weiteren Gast des Abends freuen. Das ist die wirklich hervorragende Traversflötistin Laura Quesada aus Spanien. 17-fache Preisträgerin internationaler Wettbewerbe. Kein Wunder. Sie werden es gleich hören. Ein warmer, ein präziser Ton auf diesem wunderbaren alten Instrument. Und zu hören bekommen wir ein Flötenkonzert, wie sollte es anders sein, hier in Potsdam von Johann Joachim Quanz. Wir hörten es ja gerade, Hofkomponist und vor allem Lehrer von Friedrich II. Hier am Hof, und das wirklich viele Jahrzehnte lang, ein getreuer Gefährte und Flötenlehrer eben des Königs. Viele Werke hat er für ihn geschrieben, unter anderem dieses Flötenkonzert in G-Dur, was wir gleich hören werden. Begleitet wird Laura Quesada von dem Orchestra unter der Leitung von Martina Pastuschka. Das Orchester ist heute zu Gast hier bei der Eröffnung der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Radio 3 vom RBB ist dabei. Und hier ist sie, die Flötensolistin Laura Quesada. Thank you.